Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen. Rätselzeit. Die Lösung.
Hier die Lösung der Rätsel von der vergangenen Woche. Erstes Rätsel. Was befand sich früher in dem Kunstmuseumsgebäude? Die Post. Zweites Rätsel. Wann wurde Mülheim das erste Mal urkundlich erwähnt? 1093.
Ein Dank zum Muttertag. Du hast das Größte mir gegeben. Dein Dasein, das verdank ich dir. Du, Mutter, schenktest mir das Leben, denn du hast Ja gesagt zu mir. Du gabst den Dingen ihren Namen, hast erste Worte zu verstehen. Du gabst der Welt einst ihre Farben, ließest mich ihre Schönheit sehen. Du wusstest Märchen und Geschichten und sangst mich in den Traum der Nacht. Erzähltest mir von Gott, den Vater, hast mir das Beten beigebracht. Ich machte meine ersten Schritte an deiner lieben, guten Hand. Du zeigtest mir die ersten Wunder in einem unbekannten Land. Du hast mir meine Angst genommen, denn wenn ich rief, dann warst du da. Du gabst Vertrauen mir im Leben, weil ich stets spürte, du bist nah. Wenn du mich ansahst, sah ich Freude und wusste mich von ihr geliebt. So lernte ich mein erstes Lächeln, die schönste Sprache, die es gibt. Was du getan hast, kann ich nie vergelten. Zu klein ist meine Kraft dafür. Drum kann ich nur das eine sagen. Hab Dank und Gott vergelt es dir.
Grüße und alles Liebe!
Am Montag feiert eine Heißener Legende ihren 90. Geburtstag. Auf diesem Wege, liebe Anneliese Beermann, noch viel Gesundheit und viele Jahre voller Lebensfreude wünschen wir Ihnen. Jetzt freue ich mich auf ein Gespräch mit Frank Esser, dem Vorsitzenden des Mülheimer Wohnungsbaus. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Vertreterwahl. Und zwar, der Mülheimer Wohnungsbau ist ja eine Genossenschaft und einmal alle 5 Jahre wird das Genossenschaftsparlament gewählt und die Wahlen sind diesmal für Heißen genauso wichtig wie die Wahlen am 26.09. für die Bundesrepublik, denn jetzt geht es um die Vertreterwahl. Hallo Frank, wie geht's dir?
Sehr gut. Hallo Ralf, schön mal wieder zusammen zu sein. Zumindest mündlich.
Die Wahlen stehen an ab dem 6.6.
Ja, das ist richtig. Also die Vertreterwahlen für die Vertreterversammlung beziehungsweise eigentlich für das Parlament der Genossenschaft zeichnet ja das aus, was eine Genossenschaft ist. Nach wie vor eine urdemokratische Veranstaltung, weil alle Mitglieder der Genossenschaft zur Wahl aufgerufen sind. Alle haben eine Stimme, unabhängig davon, wie viel Geschäftsguthaben sie haben oder ob sie eine Wohnung haben oder eben keine Wohnung haben oder eine andere Dienstleistung der Genossenschaft in Anspruch. Das zeichnet eben eine Genossenschaft aus, dass nach Köpfen abgestimmt wird, zum Wohle der Genossenschaft und der Mitglieder eben die Vertreterversammlung gebildet wird. Und wie wichtig die ist, hat man ja auch im letzten Jahr sehen können bei der Vertreterversammlung, als die Aufsichtsratswahlen eben ganz anders verlaufen sind, als man es vorher sich gedacht hat. Und damit ist auch klar geworden, welchen Einfluss tatsächlich die Vertreterinnen und Vertreter der Genossenschaft auf andere Gremien, aber auch auf die Entwicklung der Genossenschaft haben.
Das war eigentlich das erste Mal, dass die Genossenschaftsvertretung so entscheidend in den Vordergrund geschoben wurde. Es ging ja damals, muss man nochmal für unsere Hörer sagen, um die Wahl von Uli Scholten in den Aufsichtsrat und das ist dann im Endeffekt gescheitert.
So, dass der Ulrich Scholten wiedergewählt wurde, aber aufgrund des Ergebnisses im Anschluss dann an die Vertreterversammlung sofort wieder zurückgetreten ist und das Aufsichtsratmandat niedergelegt hat. Ich fand das ein Stück weit schade, muss ich ganz klar sagen, weil eben Ulrich Scholten sich für die Genossenschaft in den Jahren zuvor engagiert hat und insofern auch ein wertvolles Mitglied war. Aber die Entscheidung der Vertreterversammlung, und das hat er ja auch mit seinem Rücktritt getan, ist dann unbedingt zu akzeptieren und zu respektieren. Es war aber nicht das erste Mal. Wir haben schon auch in früheren Jahren immer mal wieder Kampfabstimmungen und Positionen im Aufsichtsrat gehabt. Nicht häufig, aber gelegentlich, wo dann eben ein mehr oder eine gewonnen hat und der andere eben verloren hat. Das gehört zur demokratischen Kultur dazu, wie auch bei der Vertreterwahl vielleicht ein oder andere dann nicht zum Zuge kommt. Was ja aber auch nicht schlimm ist, weil dann eben irgendwann nochmal die Gelegenheit ist. Aber das ist eben beinhaltet eine demokratische Wahl, dass man auch verlieren kann.
Nochmal die Rahmenbedingungen. Wir haben über 9000 Genossen, die wahlberechtigt sind. Und wir haben insgesamt 132 Bewerber für 80 Plätze in der Vertretung. Wir können aber auch alle, die jetzt nicht gewählt werden, beruhigen, denn sie werden alle Ersatzmitglieder werden.
Ja, das ist so, dass neben den eigentlichen Mitgliedern der Vertreterversammlung auch stellvertretende Mitglieder gewählt werden. Und da sich vergleichsweise wenige überzählige Vertreterinnen und Vertreter sind, alle, die dann eben nicht gewählt sind, automatisch als Ersatzvertreterinnen und Vertreter nominiert, jeweils dann immer mit dem besten Ergebnis, das dann bleibt, sodass sie dann relativ schnell nachrücken. Weil immer mal natürlich im Lebensweg von 80 Menschen sich Änderungen ergeben, man der Genossenschaft vielleicht gar nicht, weil man will, aber den Rücken kehrt, weil man woanders hinzieht, weil man eine andere Arbeitsstelle gefunden hat oder sich eben andere Dinge entwickeln, die dazu führen, dass man der Genossenschaft nicht mehr angehört. Und deswegen haben wir die Ersatzvertreterinnen und Vertreter, damit das Parlament immer 80 Mitglieder hat.
Soweit zur Vertreterversammlung und zum MWB. Mühlheimer Wohnungsbau, MWB. Wahlen zur genossenschaftlichen Vertreterversammlung. Hier sind Ihre Kandidaten.
Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Frau Jutta Pickert, 64 Jahre, verheiratet und Mutter von 2 erwachsenen Töchtern und Oma von zurzeit 2 Enkelkindern. Seit 1977 bin ich Mitglied beim MWB und seit 15 Jahren Vertreterin, weil mir das Wohl der Genossenschaft und der Mitglieder sehr am Herzen liegt. Wir wohnen auf dem Wiescher Weg und seit August 2019 bin ich ehrenamtlich im Nachbarschaftshaus tätig.
Ich heiße Annegret Gensinger, bin 73 Jahre und Rentnerin. Seit 1955 wohne ich in Heißen in Wohnungen des MWB. Zunächst bis 1964 in der Fichtestraße, dann bis heute in der Hinbergstraße. Seit vielen Jahren bin ich Hauswartin in einem Haus des MWB. Ebenfalls bin ich seit vielen Jahren Vertreterin in der Vertreterversammlung und möchte deshalb gerne wieder für dieses Amt kandidieren.
Ich bin Margarete Bienko, Bürokauffrau. Und ich bin seit vielen Jahren im MWB als Genossin. Durch das Nachbarschaftshaus habe ich das Leben im Viertel mit den Nachbarn noch viel enger erfahren. Ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis ist mir sehr wichtig und dafür werde ich mich als Mitglied in der Vertreterversammlung des Mühlheimer Wohnungsbaus einsetzen.
Jetzt kommen wir zu deiner neuen Aufgabe. Ab Sommer dieses Jahres wirst du voraussichtlich Vorsitzender des Mühlheimer Sportbundes.
Auch das ist eine Wahl, auf die ich mich sehr freue, weil ich gerne für den MSB arbeite, aber vorbehaltlich natürlich dann auch, dass ich in der Jahreshauptversammlung gewählt werde zum Vorsitzenden.
Du kommst mir jetzt natürlich ohne ein paar sportliche Fragen nicht davon. Erste Frage ist, nachdem wir uns jetzt entschieden haben, künftig die Höhen der zweiten Liga zu erklimmen, fällt natürlich die Mutter aller Fußballschlachten im Ruhrgebiet aus. Bedauerst du es, dass zukünftig das Ruhrgebietsduell nur noch ein schnödes Nachbarschaftsstadtduell ist?
Sehr. Also ich freue mich, wenn es klappt, dass der VfL Bochum aufsteigt, dass es dann wieder ein anderes Derby gibt. Aber die, wie du sagst, die Mutter aller Schlachten war für mich immer das Fußballfest schlechthin. Ich habe das Spiel viel lieber noch gesehen als die klassischen Duelle mit den Kollegen aus München. Insofern finde ich das sehr schade. Ich bin, glaube ich, ein absolut überzeugter BVB-Fan, aber ich bin vor allem überzeugt, was schön Fußball betrifft und was die Ruhrgebietsmannschaften betrifft. Und da gehören die Blauen eben auch dazu. Und insofern schmerzt das schon, wenn der FC Schalke zum Ende der Saison absteigen wird und wir zumindest ein Jahr nicht mehr die Mutter der Schlachten austragen werden können, sondern dann uns eben gedulden müssen. Weil das sind die klassischen Duelle, das ist das, worauf man hinfiebert und was wunderschöne, tolle, fantastische Fußballspiele zu Wege gebracht hat.
Ihr habt zumindest die Chance, in dieser Saison noch einen großen Titel zu bekommen, und zwar ihr könnt den Leipziger Brauseverein schlagen. Gehst du davon aus, dass am Tag der Nacht es ein Corso am Borsigplatz geben wird?
Ein Autokorso, wenn, hoffentlich nur, und dass sonst alle sich ein Stück weit an die Corona-Vorschriften halten. Ich gehe davon aus, ich habe meine Sekretärin gebeten, mir für den Freitag, weil es ist ja ein Feiertag, der Donnerstag, wo das Finale ist, mir für den Freitag vor 10 Uhr keine Termine zu machen, weil ich dann eben vielleicht die Gelegenheit habe, ein bisschen länger zu schlafen, weil ich habe vor, dass dann doch für mich zumindest ein bisschen zu feiern und einen schönen Abend zu verbringen mit einem Freund zusammen und ja, Hauptsache auch ein tolles Fußballspiel zu erleben. Aber das muss man sagen, die Leipziger, auch wenn es ein Brauseverein ist, sind gut, sind sogar sehr gut und sind ein ebenbürtiger Gegner, wird ein ganz bestimmt sehr spannendes Finale. Und den Auftakt werden wir jetzt schon kommenden Samstag erleben, wenn sie in der Liga gegen Leipzig antreten. Das wird auch sicherlich ein spannendes Duell, denn auch das ist für den BVB ein Endspiel, wenn es darum geht, Platz 4 und die Qualifikation für die Champions League noch zu erreichen.
Ihr habt einen Titel mit dem BVB so gut wie sicher, kann doch noch zu einer Zielfotoentscheidung werden. Die zweite Mannschaft steht vor dem Aufstieg in die dritte Liga in der Regionalliga West. Jetzt haben wir in Essen so verstärkt die Diskussion geführt, wird der Herr Watzke eine Lizenz für die dritte Liga beantragen oder wird er das nicht tun? Was glaubst du?
Also ich glaube bestimmt, dass er das tun wird. Ich glaube auch im Interesse der Jungs, die den Titel holen und den Aufstieg sichern für die zweite Mannschaft. Ich gebe zu, ein kleines Tränchen verdrücke ich, weil jetzt ist mir Rot-Weiß Essen nicht so nah, aber ich habe natürlich jetzt die Entwicklung verfolgt und insofern hat das auch eine gewisse Tragik. Aber ich würde das losgelöst von der ersten Mannschaft sehen, vom BVB, dass auch die zweite Mannschaft die Chance da verdient hat. Und ich glaube, dass das finanziell für einen Club wie den BVB auch absolut stemmbar ist und finanzierbar.
Frank, vielen lieben Dank für das Interview.
Ich habe dir zu danken.
Und wir hören uns in Kürze wieder. Und nochmal, wir stellen jetzt, wir haben dafür einen eigenen Teaser entwickelt, wir stellen jetzt bis zum Ende der Wahl die Genossen nach und nach mal vor.
Ja, darauf freue ich mich, weil ich mir das anhöre regelmäßig und ich den Podcast wirklich klasse finde, weil er das Leben der Genossenschaft begleitet, ihrer Mitglieder begleitet, vor allem in Heißen, aber eben nicht nur in Heißen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Beitrag zu unserem genossenschaftlichen Leben bei der Müller-Maugungsbau-Genossenschaft. Dank dir.
Ich danke dir auch. Bis dann.
Bis bald mal. Schönes Wochenende. Tschüss.
Was Witziges.
Ein Typ möchte zur Kur gehen. Der Arzt kann jedoch keinen Grund dafür finden. Da der Arzt verzweifelt ist, schickt er den Patienten zu einem Kollegen, der gute Erfahrungen bei Kuranträgen hat. Bei der Untersuchung dreht sich der Arzt mit dem Hinterteil zum Patienten und sagt, wenn ich bis 3 zähle, lasse ich die Hose runter. Wenn ich dann nochmals bis 3 zähle, lasse ich die Unterhose fallen. Zähle ich dann nochmals bis 3, springen sie auf und beißen mir in den Arsch. Sagt der Patient, kommt überhaupt nicht in Frage, so eine Schweinerei mache ich nicht. Sagt der Arzt, sehen Sie, da haben wir ja schon einen Grund für eine Kur. Sie leiden unter Appetitlosigkeit.
Interessantes und Neuigkeiten.
Jetzt bin ich verbunden wieder mit der evangelischen Familienbildungsstätte, diesmal mit der Fachbereichsleitung für Familienleben Anastasia Dev und der Kursleiterin Silke Dohmann, und sie bieten gemeinsam an den Sonntagsbrunch für Alleinerziehende. Guten Abend, meine Damen, wie geht's Ihnen?
Hallo, sehr gut geht's uns. Wir freuen uns, dabei zu sein heute.
ganz konkret, da treffen sich einmal im Monat Alleinerziehende, um Probleme bei der Erziehung auszutauschen. Ist das so richtig oder ist das falsch?
Vom Prinzip her ist das richtig. Die Mütter bzw. Väter treffen sich jeden ersten Sonntag im Monat, um über ihre momentanen Situationen zu sprechen, untereinander auszutauschen, vielleicht mal zu gucken, wer war schon in so einer Situation oder kann darüber erzählen. Oder aber hin und wieder sind auch Referenten dabei, wie zum Beispiel eine Rechtsanwältin, die dann zu speziellen Themen Ansprechpartner ist für uns. Aber das Wichtigste ist der Austausch untereinander der Mütter und Väter.
Gibt das gerade bei Alleinerziehenden auch so ein Gruppengefühl, dass man sagt, so alleine sind wir gar nicht, sondern gemeinsam können wir schon einiges erreichen?
Ja, auf jeden Fall. Weil es darf oder kann immer jeder immer nur das erzählen, was er erzählen möchte. Wenn der andere es nicht erzählen möchte, ist das okay. Aber die Mütter merken eben, wenn ich mit meinen Problemen rauskomme, da sind andere, die haben das Gleiche schon durchgemacht. Oder aber sie stecken im Moment auch in der gleichen Situation. Und das gibt schon eine Rückenstärkung.
Wenn ihr euch trifft, dann sind sicherlich auch die Kinder so ein Schlüssel, um die Gruppe so ein bisschen zu integrieren, ne?
Also die Kinder werden separat betreut.
Ach, die sind gar nicht dabei?
Nein. Bewusst nicht, weil es sind ja auch schon größere Kinder, die riesengroße Elefantenohren haben und vielleicht nicht jedes Problem unbedingt so mitkriegen müssen. Und wir frühstücken also zusammen, aber danach werden die Kinder separat von zwei netten jungen Damen betreut, sodass wir uns wirklich auf bestimmte Sachen konzentrieren können.
Und dass man auch mal ein offenes Wort reden kann, was vielleicht der Ex-Partner nicht so hören soll.
Genau. Oder was eben nicht durch die Kinder weitergetragen werden kann.
Klar, ist natürlich dann wirklich ein großer Punkt. Gibt es denn auch Freundschaften innerhalb der Gruppe?
Ja, die gibt es auch. Dass sich also einige Muttis auch privat treffen, das ist auch aus der Gruppe entstanden.
Jetzt haben wir das Problem, natürlich durch Corona findet das Ganze jetzt online statt, sprich am nächsten Sonntag, am 9.3. gibt es eine Zoom-Konferenz.
Da kann vielleicht die Frau Dierf was besser zu sagen.
Wir haben einfach wahrgenommen, dass der Bedarf auf jeden Fall des Austausches da ist, definitiv. Und dann haben wir überlegt, ja, wie können wir es denn jetzt machen? Und da ist uns dann gemeinsam entstanden, dass wir so einen digitalen Sonntagstreff anbieten. Der läuft fest. Wir treffen uns um 11 Uhr. Eine Anmeldung ist natürlich sehr, sehr wichtig. Es ist eigentlich ein offenes Angebot. Das heißt, es darf kommen, wer mag. Jetzt unter diesen Umständen auf jeden Fall mit Anmeldung. Wir schicken dann den Einladungslink raus und sind dann zusammen mit Silke hier vor Ort bei uns im Büro und sprechen mit den Frauen und den Männern halt online.
Und die Tasse Kaffee stellt sich jeder neben den Laptop.
Ja, genau. Tasse Kaffee und Tee stellt sich dann jeder so daneben. Und es ist ja niederschwellig und das ist vielleicht auch jetzt so als Vorbereitung für die ganz, ganz Neuen ganz gut, weil dann können die sich schon mal austauschen vorab online, bevor die sich dann treffen. Das ist dann eigentlich ganz gut.
Frau Dev, jetzt nochmal zu den Rahmenbedingungen. Die Mütter und Väter, die dran teilnehmen wollen, die rufen Sie unter der Nummer an, fordern dann die Daten ab?
Ja, genau. Wir melden die Teilnehmer dann an und dann kriegen die von uns den Einladungslink zugeschickt. Oder bei Silke, dass die sich dann in der Gruppe kennenlernen und dann halt hier vor Ort treffen, sobald es wieder möglich ist.
Geben wir nochmal die Nummer durch, das ist die 0208.
3003, die 315.
Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview. Und freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
Ja.
Sehr gerne.
Vielen Dank auch Ihnen.
Okay, bis dann. Tschüss.
Ja, tschüss.
Der Tipp der Woche.
Kann ich Eigelb einfrieren? Ja. Geben Sie das frische Eigelb einfach in einen Zipbeutel und legen Sie es ins Gefrierfach. So wird das circa 8 Monate lang haltbar sein. Eidotter bilden beim Auftauen manchmal eine zähe Haut. Zur Vorbeugung verrühren Sie die Eigelbe entweder mit etwas Salz, 1 Teelöffel auf 10 Eigelbe, oder Zucker, 1 Esslöffel auf 10 Eigelbe. Womit bekomme ich das Ceranfeld sauber? Übergelaufenes Kochwasser oder Fettspritzer sorgen auf dem Ceranfeld schnell für eine Sauerei. Teure Spezialreiniger kann man sich allerdings sparen. Eingebranntes lässt sich mit Haushaltsmittel leicht entfernen. Backpulver und Wasser anrühren und auftragen. kurz einwirken lassen und abputzen. Fertig.
Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen im Gespräch mit.
Und jetzt sind wir verbunden wieder mit Sven Werner, dem Chef nicht nur der Mühlheimer Feuerwehr, sondern auch dem Leiter des Krisenzentrums. Hallo Herr Werner, wie geht's Ihnen?
Schönen guten Tag, Herr Benko. Nicht des Krisenzentrums, sondern in Nebenfunktion bin ich auch für die Leitung des Impfzentrums verantwortlich. Die Erstimpfungen haben fast 35% der Mühlheimerinnen und Mühlheimer bereits bekommen und haben damit bereits einen sehr guten Impfschutz.
Jetzt ist über Nacht der AstraZeneca für alle freigegeben worden. Ich habe jetzt schon mal verstärkt die Nachrichten, die Verkehrsnachrichten heute in Mühlheim gehört. Es gibt noch keine Staus in Richtung Speldorf. Also das Impfzentrum wird noch nicht überrannt.
Nein, wir haben auch derzeit gar kein AstraZeneca dort in dem Umfang zur Verfügung, sondern ausschließlich für Zweitimpfungen, also für Personen, die bereits eine Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen haben. Wir sind auch etwas überrascht über die neuen Regelungen, die der Bund zum Impfstoff AstraZeneca herausgegeben hat. Aber nach meinem Kenntnisstand soll halt AstraZeneca vorrangig in Hausarztpraxen verimpft werden. Und dort soll halt die Freigabe der Priorität oder der Gruppierung soll halt den Hausärzten mehr Freiheit geben, eben den Impfstoff, der ja durchaus umstritten ist, besser an den Mann oder die Frau zu bringen.
Man merkt in der Diskussion, Sie sprechen es an mit der Umstrittenheit des Impfstoffs von AstraZeneca, ist natürlich jetzt plötzlich wieder eine ganz neue Sichtweise der Dinge, dass man plötzlich sagt, also wir wischen alle Zweifel weg und impfen grundsätzlich jeden, der damit geimpft werden möchte. Ich finde natürlich schön, dass die Priorisierung aufgehoben worden ist, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, der Impfstoff hat ja nach wie vor nicht besonders gutes Image.
Das Image können wir natürlich hier nicht und müssen im Prinzip auch immer mit dem Ergebnis leben. Ich glaube, da ist in der gesamten Kommunikation um diesen Impfstoff vieles sehr unglücklich gelaufen, aber das wird natürlich nicht auf lokaler Ebene stark beeinflusst, sondern eben auf nationaler oder teilweise internationaler Ebene. Aber alle Fachleute, mit denen ich mich unterhalten habe, bestätigen und versichern, dass AstraZeneca ein sehr gut wirkender und auch für die absolute Masse ein sehr gut verträglicher Impfstoff ist.
Jetzt ist ja auch die Prio-Gruppe 3 in der Verimpfung. Das heißt, auch im übertragenen Sinne dann, sowohl die Feuerwehr wie auch die Polizei in Mühlheim gehören jetzt zu den Impfkandidaten. Haben die Kollegen denn schon ihre Impfen zum großen Teil bekommen?
Prio 3 ist ja nicht komplett geöffnet. Kann ich gleich noch ein bisschen was zu erläutern. Bei der Berufsfeuerwehr ist es so, dass ein ganz großer Teil der Kolleginnen und Kollegen der Berufsfeuerwehr ja auch im Rettungsdienst eingesetzt wird. Und der Rettungsdienst gehört zur Priorität 1. Und dadurch haben sehr viele bei uns bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt, nämlich im Rahmen der Impfung der Prio 1, eine Impfung erhalten können. Ist aber, glaube ich, auch nachvollziehbar, dass insbesondere die, die tagtäglich mit dem Rettungswagen draußen unterwegs sind, auch entsprechend geschützt sein müssen. Darüber hinaus sind natürlich weitere Kräfte, wie zum Beispiel die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr, die in der Zwischenzeit dann jetzt auch ein entsprechendes Impfangebot bekommen können, weil das entsprechend auch freigegeben wurde. Zur Prio 3 insgesamt muss man noch mal sagen, es ist so ein bisschen missverständlich in den Medien rübergekommen. Die Prio 3 ist nicht komplett geöffnet, sondern nur ein Teil wurde durch den 19. Erlass mit Wirkung von gestern geöffnet. Auch die Polizei, zumindest der Teil, der auf der Straße tagtäglich seinen Kopf hinhalten muss, konnte schon eher geimpft werden. Dafür gab es eine Sonderregelung, die vom Gesundheitsministerium festgelegt wurde. Das heißt, ein Großteil der Polizistinnen und Polizisten sind auch bereits geimpft. Hier geht es jetzt um die mehr im Hintergrund bei der Polizei arbeiten und nur seltener eingesetzt werden können. Aber die können jetzt dann auch eine Impfung erhalten, ja.
In der letzten bzw. vorletzten Woche haben Sie darauf hingewiesen, dass rund 150 Impftermine nicht wahrgenommen wurden im Impfzentrum. Teilweise aus Nachlässigkeit der Klientel, weil man eben die Impfe vielleicht beim Hausarzt entgegengenommen hat und dann vergessen hat, im Impfzentrum den Termin abzusagen. Auf jeden Fall waren aber mehr als 100 Impftermine vakant. Wie sieht man als Leiter des Impfzentrums dann solch eine Situation?
Ja, es ist natürlich insofern schwierig, weil jeder, der einen Termin sowohl im Impfzentrum wie auch beim Hausarzt macht, blockiert natürlich zwei Termine. Und das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass einer der beiden Termine wahrgenommen wird, aber der andere nicht mehr an eine weitere Person vergeben werden kann. Und das behindert natürlich das Vorankommen beim Impfen. Und wenn alle das machen würden, könnten wir nur die Hälfte der Personen impfen, die wir jetzt tatsächlich impfen können. Also insofern gilt da immer der Appell zur Termintreue. Und wenn man einen Termin hat, dass man diesen bitte auch wahrnimmt. Vielleicht in dem Ausnahmefall, wenn man ein Angebot dann vom Hausarzt bekommt, was deutlich, also mehrere Wochen vor dem Termin des Impfzentrums liegt, dass man diesen dann vielleicht wahrnimmt, aber dann bitte auch nicht vergisst, sehr frühzeitig den Termin im Impfzentrum wieder abzusagen, damit eben jemand anders diesen Termin bekommen kann.
Sie haben natürlich vollkommen recht. Ich gucke gerade nochmal auf die Zahlen. Stand gestern waren 59.273 Mitbürger in Mülheim geimpft. Sind wir bei weit mehr als einem Drittel. Wann glauben Sie, haben alle Mülheimer, die es denn wollen, auch dann die erste Impfung hinter sich?
Also bei der ersten Impfung gehe ich davon aus, dass wir im August allen, die eine Impfung haben wollen, in Mülheim eine Erstimpfung angeboten haben werden, sodass wir dann im Herbst tatsächlich erleben, dass die meisten auch durchgeimpft sind. Dabei muss man ja Folgendes berücksichtigen. Aktuell dürfen ja nur Personen älter als 16 Jahre geimpft werden, eben die Personen unter 16 Jahren noch nicht. Das ändert sich gerade, dass die 12- bis 15-Jährigen jetzt vermutlich ab Juni auch eine Impfung bekommen können. Aber trotzdem, diese Impfquote, die wir dort anzeigen, ist natürlich immer die Impfquote gerechnet gegen die gesamte Einwohnerzahl, also gegen ca. 170.000. Jetzt muss man eigentlich hingehen und sagen, wie viele Leute sind dann überhaupt impfberechtigt? Wenn ich jetzt also vom Neugeborenen mindestens bis zum einschließlich 11-jährigen Kind diese abziehe, dann bin ich vielleicht noch bei, ich sag mal, 155.000, dann sieht die Impfquote noch mal etwas besser aus. Und wenn man dann sich überlegt, dass nach heutigem Stand, also das, was so die Umfragen ergeben, vielleicht 75% der Bevölkerung sich nur impfen lassen wollen, dann haben wir wahrscheinlich schon die Hälfte der Bevölkerung, die geimpft werden darf und will, mit einer Erstimpfung versehen. Und das ist für mich ein sehr, sehr positives Zeichen.
Herr Werner, vielen lieben Dank für das Interview. Und wir bleiben in Kontakt und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Sehr gerne. Dankeschön.
Bis dann. Tschüss.
Rätselzeit.
Und hier die Rätsel von dieser Woche. Welche Städte grenzen an Mülheim? Gelsenkirchen, Duisburg, Essen-Oberhausen, Duisburg, Essen, Ratingen-Oberhausen, Düsseldorf, Duisburg, Gelsenkirchen, Bottrop, Düsseldorf, Oberhausen, Herne, Dortmund. Zweites Rätsel. Welches Museum gibt es in der Altstadt? Haus der Kultur, Testegenhaus, Sportmuseum, Computermuseum.
Traumgedicht, der Himmelaufräumer. Heute Nacht habe ich geträumt, einen wunderschönen Traum. Ich habe den Himmel aufgeräumt mit blitzblank Seifenschaum. Die Sterne habe ich Stück für Stück vom Himmel sauber abgepflückt, poliert und in den Wald gebracht für eine helle Lichternacht. Den Mond, den nahm ich mit nach Haus als Lampenschirm. Toll sah das aus. Eigenen Gedanken in schweren Zeiten richtig zu steuern, ist die Lösung. Denn stetig an sein Problem zu denken, wird nichts verbessern. Doch der Glaube an eine schöne Zukunft wird Hoffnung schenken und Sonnenstrahlen auf der Seele verbreiten.
Das war Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen. Bis zum nächsten Mal.